Declan Burke, The Big O, Kriminalroman. Mittwoch. Karen. In der Bar, Karen trank Wodka Tonic, Ray ein Brandy, um seine Nerven zu beruhigen, erzählte sie ihm, dass die Leute auf einen Überfall so ähnlich wie auf den Tod reagierten. Mit Schock, Fassungslosigkeit, Wut, Unterwerfung. Der Trick ist, sagte Karen, die Wutphase möglichst zu überspringen und sie direkt in die Unterwerfung zu treiben. Du gehst also einfach den Gang entlang, einen Seiteneingang, niemals den mittleren. Deshalb habe ich dich nicht kommen sehen, sagte Ray. Du kamst durch den Seiteneingang mit einem Motorradhelm auf dem Kopf. Immer, Visier runtergezogen, getönt, klar. Und in der Hand so ein Ding, das mir wie eine 44er Magnum vorkam. Genau. Aber du sagst trotzdem immer, entschuldigen Sie bitte, wenn du an der Theke stehst. Ja, damit sich niemand aufregt, vor allem ich nicht. Du hast also ihre Aufmerksamkeit, was dann? Ich frag sie, ob sie Kinder haben, normalerweise haben sie das, an den meisten Abenden muss ich die Knarre nicht mal durchladen. Da hatte ich ja Glück, sagte Ray. Er nahm einen Schluck von seinem Brandy und warf Karen über den Rand des Glases hinweg einen Blick zu. Ich darf mir also was drauf einbilden, dass du nicht anders konntest, als auf mich zu schießen? Ich hab ja nicht genau gezielt, sagte sie. Aber du hast abgedrückt. Versetz dich mal in meine Lage. Du tauchst ganz plötzlich aus dem Nichts auf, schleichst dich ran. Ich wollte mir bloß ein Cornetto Erdbeer aus der Kühltruhe holen. Er zündete sich eine Zigarette an. Als ich mich wieder aufrichte, wird mir beinahe der Schädel weggeblasen. Karen hatte Ray erst spät am Rand ihres Blickfeldes bemerkt. Es hatte ausgesehen, als wollte er sich auf sie stürzen. Also hatte sie sich deshalb zur Seite gedreht und abgedrückt. Leerschuss. Es war vorbei gewesen, bevor er es überhaupt richtig mitbekommen hatte. Nur, dass Karen sich noch sehr genau erinnerte, was in dem Moment mit seinen Augen passiert war. Sie wurden heller, blieben aber absolut ruhig. Tigeraugen, haselnussbraun mit goldenen Einsprengseln. Und obwohl Karen wusste, dass er ihr Gesicht hinter dem getönten Glas nicht sehen konnte, hätte sie ihm beinahe zugezwinkert. Dann hatte der Chinese hinter dem Tresen gesagt, »Ich habe gerade abgeschlossen, das Geld ist im Safe, sind aber nur Säcke mit Kleingeld.« »Gib mir dein Portemonnaie«, hatte sie erwidert und auf dem Führerschein seine Adresse kontrolliert. »Ich weiß jetzt, wo du wohnst«, hatte sie dem Chinesen gesagt und das Portemonnaie zurück auf die Theke geworfen. Der Chinese hatte mit den Schultern gezuckt und auf seine Armbanduhr geschaut. Draußen, auf dem Vorplatz, Ray stand ziemlich lässig herum mit dem Cornetto in der Hand, hatte Karen gefragt, »Lust auf einen Drink?« Und Ray hatte geantwortet, »Soll mir recht sein.« »Ray.« Danach hatte Karen erstmal das Motorrad weggebracht. Ray hatte ihr gesagt, er käme nach und würde sie dann in der Bar treffen. Jetzt saßen sie an der Ecke eines L-förmigen Tresens, Ray am kurzen Ende des L mit dem Rücken zur Wand, sodass er die Tür im Auge behalten konnte. Karen kippte den ersten Wodka Tonic, bestellte einen zweiten und einen Kaffee für Ray. »Und was machst du so, Ray?« fragte sie. »Ich bin im Ruhestand. Schön für dich. Von was ruhst du dich denn aus?« »Vom Babysitten.« »Du bist Babysitter?« »Nicht mehr, ich habe aufgehört.« »Was ist mit dir? Sind Raubüberfälle deine Hauptbeschäftigung?« »Nee. Erzähl mir mal mehr über dein Babysitten.« Ray bemerkte ein Leuchten in ihren Augen und es waren wirklich sehr hübsche Augen. »Der Typ, für den ich arbeite,« sagte er, »für den ich gearbeitet habe, muss manchmal Leute für eine Weile festhalten. Ich bin derjenige, der sie festhält.« »Festhalten?« »Manchmal schuldet jemand einem anderen Geld und hat es nicht so eilig mit dem Zurückzahlen oder manchmal soll ein Job erledigt werden, für den Insiderwissen nötig ist, zum Beispiel wenn einer den Sicherheitscode kennt. Also schnappt man sich jemanden, mit dem er bekannt ist, meistens die Ehefrau, mit Kindern kann's nervig werden. Und du kümmerst dich dann gut um die Frauen. Bisher hat sich noch niemand beschwert. Netter Job. Du hast immerhin eine 44er Magnum dabei gehabt,« sagte Ray. »Benutzt du keine Waffen?« »Nicht immer. Kommt auf die Umstände an. Manche Leute passen sich besser an als andere.« »Ich dachte, es hätte sich noch niemand beschwert,« sagte Karen. »Meistens sind sie ja geknebelt.« Karen nippte an ihrem Wodka Tonic. »Und wieso hast du dich zur Ruhe gesetzt?« »Entweder man geht oder man wird gegangen,« sagte Ray. »Der Kühlschrank ist verschwunden und ein neuer Kredithai hat das Geschäft übernommen.« »Der Kühlschrank?« »Der Typ hat ziemlich viel gegessen.« »Was ist mit ihm passiert?« »Das, was mit jedem Kühlschrank irgendwann passiert,« sagte Ray. »Liegt jetzt unten im Kanal, durchlöchert.« Frank. »Mit menschlichem Fleisch zu arbeiten,« erklärte Frank gern seinen Patienten, »in menschlichem Fleisch zu arbeiten sei ein Privileg, das es einem schlichten Chirurgen ermöglicht, den Status eines Künstlers zu erlangen. Mehr noch, das Vertrauen, das zwischen dem Künstler und seinem lebenden Material existiere, sei absolut einmalig. Michelangelo, fügte Frank dann mit einem augenzwinkernden Seitenblick auf die Büste des Renaissance-Künstlers in der Ecke seines Besprechungszimmers hinzu, hatte sich keine Sorgen darüber machen müssen, ob der Marmor ihm vertraut oder nicht. An diesem Punkt versicherte die nervöse Patientin ihm eilig, schon benommen angesichts der Vorstellung von Nadeln und Skalpellen und voller Angst vor einer öffentlichen Blamage, sie hätte völliges Vertrauen in seine Fähigkeiten, worauf Frank mit leichtem Zögern die Einverständniserklärung über seinen Mahagoni-Schreibtisch schob. Das waren die Momente, in denen Frank sich am tollsten fühlte. Er hatte alles im Griff. Er war der Mann, der diesen kleinen, aber feinen Unterschied ausmachte. Dies hier war allerdings ein ganz anderer Moment. »Meinst du das wirklich ernst?« fragte er. Es fiel ihm nicht leicht, seine Stimme im Zaum zu halten, während er sich über den Tisch beugte. »Absolut narrensicher«, sagte Brian leicht hin und klopfte dabei die imaginäre Asche von seiner nicht brennenden Rippmeester-Zigarre. »Felsenfest, unkaputtbar, wenn ich das mal so sagen darf.« »Okay, das will ich ja gar nicht anzweifeln. Ich will bloß wissen, ob du es ernst meinst. Oder ob du wieder auf irgendeinem Trip bist.« »Jesus, Frank, bleib ruhig.« Brian schaut über die Schulter, während er den winzigen Knoten in seiner Krawatte noch fester zog. Er beugte sich vor und stemmte die Ellbogen auf den Tisch, wodurch das schlanke Glas mit dem tschechischen Importbier gefährlich ins Wackeln geriet. »Steht alles im Kleingedruckten, Frank. Und es ist ja nicht so, dass wir hier was Illegales tun würden. Die ganze Scheißaktion ist total illegal«, flüsterte Frank heiser. »Denn wenn es nicht illegal wäre, dann würden Sie jetzt nicht flüsternd in der hintersten Nische der Bar im Golfclub sitzen, oder?« Frank fragte sich, ob er jemals zuvor so weit weg vom Tresen gesessen hatte, und es fiel ihm kein einziger Grund ein, das zu rechtfertigen. Wutentbrannt sah er zu, wie Brian seine Zigarre kopierte. »Hör mal, ich habe dich gebeten, dafür zu sorgen, dass diese Schlampe mich nicht mehr ausnehmen und mir das letzte Hemd vom Leib reißen kann. Und das ist das Einzige, was dir dazu einfällt?« Brian kniff die Bügelfalte seiner Hose zusammen. »Entspann dich, Frank. Sie haben einfach versucht, ein Hintertürchen zu finden.« »Ein Hintertürchen? Der ganze Ehevertrag ist ein Fass ohne Boden, Brian. Alles, was darin aufgeführt wird, verschwindet auf Nimmerwiedersehen.« Frank konnte immer noch nicht fassen, was Margarets Anwalt in den letzten 6 Monaten für einen Aufstand gemacht hatte. Der Typ war schlimmer als ein Heuschreckenschwarm. Ihm war schon mehr als einmal der Verdacht gekommen, dass Margaret mit dem Kerl fickte, um auf diese Weise im übertragenen Sinne ihn zu ficken. Aber nun hatte Frank sich mit Brian, diesem ehemaligen Hippie mit Burnout-Syndrom, zusammengesetzt, auf der Basis des ungeschriebenen, aber allumfassend geltenden Grundsatzes, dass es sich nicht gehört, einen seiner regelmäßigen Golfpartner bei wichtigen Entscheidungen außen vor zu lassen. »Ich hab's dir doch schon gesagt, Frank«, erklärte Brian. »Mir sind die Hände gebunden. Vielleicht hättest du mir von dem Ehevertrag erzählen müssen, bevor ich in die Verhandlung gegangen bin.« Er wand sich. »Zigarre?« Frank schüttelte den Kopf und fing an, einen Bierdeckel zu schreddern. Brian zündete sich seinen Stumpen an und stieß eine dichte Rauchwolke aus. »Das Gute an dieser Aktion ist, dass die Typen, die sich kümmern, echte Profis sind. Also die machen sowas ständig. Das ist ihr Job. Falls du dir also Sorgen wegen Match machst...« Frank schnaubte so heftig, dass ihm die Nebenhöhlen wehtaten. »Okay«, sagte Brian. »Was hält dich also noch ab? Du hast sämtliche Versicherungsprämien bezahlt, oder? Und es steht alles im Kleingedruckten. Sie waren es ja, die diese Klausel eingefügt haben, weil sie davon ausgingen, dass du bezahlst.« Er paffte seine Rittmeister. »Also hast du einen Anspruch darauf«, fuhr Brian fort. »Du musst nur Doug dazu bringen, Trust Direct eine Unterschrift zu liefern, damit der Versicherungsschutz bis Freitag nächster Woche verlängert wird.« Er hob die Schultern. »Falls du Doug aber nicht behelligen willst, falls du dich nicht entschließen kannst, Match entführen zu lassen, dann ist das auch okay. Dann nimmst du halt eine Hypothek aufs Haus und kriegst das Geld von der Bank.« Frank biss die Zähne zusammen. »Das haben wir doch schon gemacht, Brian. Damit Margaret ausziehen und sich in Lake Hill Muse einrichten kann mit Swimmingpool im Garten, wenn ich mich noch recht erinnere, hast du das zu diesem Zeitpunkt gut geheißen mit der Begründung, sie könnte vielleicht reinfallen und ertrinken.« Brian erinnerte sich und nickte. »Dann musst du es also mit Doug durchziehen.« »Brian«, sagte Frank so ruhig, wie es einem seit kurzem abstinenten Raucher möglich ist, der seinen Anwalt darauf aufmerksam macht, dass er ihm gerade die Durchführung eines Kapitalverbrechens vorgeschlagen hat. »Wir können dafür ins Gefängnis kommen.« Brian schniefte. Ich hatte gehofft, es würde nicht so weit kommen, Frank. Aber als dein Anwalt bin ich verpflichtet, dir zu sagen, dass du total am Arsch bist. Gefickt, ruiniert. Nach dieser Scheidung wirst du nackt im Regen stehen. Und die Kunstfehlerklage ist auch noch anhängig. Selbst wenn du es schriftlich hättest, dass diese arme Frau dich ausdrücklich gebeten hat, ihr ein Gesicht wie Robert Mitchum zu verpassen, müsste die Jury nur einmal einen Blick auf die Augenlider werfen, um... Frank hob die Hand, um ihn zum Schweigen zu bringen, legte zwei Bierdeckel übereinander und fing an, die zu schreddern. »Dann versuch mich mal zu überzeugen«, murmelte er. »Ist doch ganz einfach. Nimm, was du kriegen kannst. Wie gesagt, steht alles in diesem Versicherungsvertrag. Was könnte dich aufhalten? Die Bullen vielleicht? Knast oder Armenhaus, Frank? Was ist das für eine scheiß Alternative, hm? Wenn ich du wäre, würde ich mir gut überlegen, ob ich eine halbe Million in Bar einfach in den Wind schlage.« Frank starrt ihn überrascht an. »Oh, habe ich dir nicht gesagt, dass die Versicherungssumme eine halbe Million beträgt?« sagte Brian mit Unschuldsmiene. Frank musste schlucken. »Natürlich geht ein Teil davon als Finderlohn ab«, sagte Brian und streifte die Asche von seiner Zigarre. 10 Riesen, würde ich sagen, und die Jungs, das sind ja Profis, die berechnen eine Pauschale von 50 Mille, aber mit 440 bist du gut bedient, ist ja steuerfrei.« »Eine scheiß halbe Million«, stieß Frank hervor. »Meiner Ansicht nach«, sagte Brian, »nur mal ganz so unter uns, sind 500 Riesen in diesem Zusammenhang eine Lappalie. Es geht hier ja immerhin um, naja, ein Menschenleben, oder? Aber ich habe mich erkundigt und so, wie es aussieht, ist das der übliche Betrag. Und da der Vertrag diese Woche ausläuft, sehe es schon merkwürdig aus, wenn wir auf den letzten Drücker versuchten, mehr als eine halbe Million rauszuschinden.« Brian zog ein Stück Papier aus seiner Brusttasche, legte es auf den Tisch und strich die Ecken mit dem Handballen glatt. »Du musst bloß diese Nummer anrufen und nach Terry fragen. Er kümmert sich um den Rest. Du lehnst dich einfach zurück und siehst zu, wie der Rubel rollt.« Frank kippte seinen Highball in einem Zug. »Oh«, sagte Brian, »nur eins noch. Die Jungs brauchen 20 Riesen im Voraus, als freundliche Geste sozusagen. Du kannst doch 20 Riesen locker machen, oder? In bar?« Frank schaute ihn abweisend an. »Kein Grund zur Sorge«, sagte Brian. »In solchen Fällen, und das passiert viel öfter, als man denkt, schießen die Jungs die 20 auch gern vor, in Treu und Glauben sozusagen. Mach dir keine Gedanken über die Prozente.« »Prozente?« sagte Frank. »Ich verstehe deine Skepsis, aber bei 20 Riesen berechnen sie nicht mehr als 10, vielleicht 12 Punkte, höchstens 15.« »Punkte?« »Du musst es positiv sehen, Frank. Das große Ganze im Blick behalten. Eine halbe Million.« Brian stand auf. »Darauf ein Scotch, oder?« Während Brian zur Bar ging, formte sich in Franks Vorstellung wieder dieses Bild. Wie Madges Anwalt sie nagelte und seine rosigen Finger sich in ihren Bauchnabel krallten, während sie sich lachend auf dem Bett räkelte und eine rote Marlboro paffte. Frank knirschte mit den Zähnen, fegte die zerfetzten Bierdeckelreste vom Tisch und legte 3 weitere aufeinander. Karen. »Wenn du deinen Job nicht mehr machst«, sagte Karen, »wie fändest du es, wenn wir uns zusammentäten?« »Weiß nicht. Hast du immer eine Knarre bei den Überfällen dabei?« »Manchmal nehme ich auch einen Zauberstab mit, passend zu meiner Augenfarbe.« »Was Schusswaffen betrifft, bin ich abergläubisch«, sagte Ray. »Bewaffnete Raubüberfälle bringen Unglück.« »Ist natürlich was ganz anderes, wenn man bloß Leute kidnappt«, sagte Karen. »Ich hab doch gesagt, ich hab's aufgegeben.« »Schön für dich, aber es gibt auch noch Leute, die für ihren Lebensunterhalt arbeiten müssen. Möchtest du noch einen Kaffee?« »Nein, danke, der ist scheußlich.« »Zu Hause habe ich noch ein Päckchen Blue Mountain«, sagte Karen. Ray starrte sie ausdruckslos an, was nicht gerade die Reaktion war, die Karen erwartet hatte. »Der kommt aus Jamaika und das ist der teuerste Kaffee der Welt.« »Und was wäre das dann, so eine Art Date?« »Es wäre zuallererst mal eine Tasse Kaffee. Und vielleicht, wenn du dich benimmst, käme noch ein Gespräch dazu.« »Gespräche sind super. Naja, das hier zieht sich gerade etwas, also kommst du jetzt mit oder nicht?« »Okay, klar. Willst du noch ein paar Bier mitnehmen?« »Nein, nicht nötig.« »Fährst du?« Ray nickte. Karen rutschte von ihrem Barhocker und sagte, »Da bin ich ja gespannt. Was fährst du denn?« »Ein Audi. Import aus Deutschland.« »Cool. Freu dich nicht zu früh, er ist 12 Jahre alt.« »Ein Audi ist ein Audi, aber warte, ich muss noch kurz zur Toilette. Willst du hier auf mich warten oder im Auto?« »Wie nett, dass du glaubst, ich würde auf dich warten«, Karen lächelte. »Wie nett, dass du glaubst, du würdest vielleicht nicht warten.« Das war der Anfang des Kriminalromans »The Big O« von Declan Burke. Er erscheint Anfang März 2016 in der Übersetzung von Robert Brack in der Edition Nautilus.